Guten Tag, ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen und ganz besonderen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Privacy in Germany. Wir befassen uns in diesem Podcast vor allen Dingen mit den Themen Datenschutz und Informationsfreiheit, siehe auch die letzte Folge. Aber heute machen wir etwas, was wir ja auch immer gerne machen und blicken ein bisschen auch über den Tellerrand des Datenschutzrechts hinaus in verfassungsrechtliche Fragen, Fragen der Grundrechte. Und ich könnte mir dazu keinen besseren Gesprächspartner vorstellen als den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts von 2002 bis 2010, Professor Papier, den ich ganz herzlich begrüßen darf. Hallo, Herr Papier.
Guten Tag.
Herr Papier, die Zeit am Bundesverfassungsgericht, schönen Gruß von Stefan Brink, der noch Erinnerungen hat aus seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Damals, das überschnitt sich wohl auch mit Ihrer Amtszeit. Sie melden sich dann, also aus meiner Sicht erfreulicherweise, doch auch immer einmal wieder zu Wort, auch öffentlich, wenn es um Dinge geht, die Ihnen am Herzen liegen und Beobachtungen geht, die Sie auch eher kritisch sehen und auf die Idee gekommen, Sie einmal wieder zu fragen. Wir haben ja schon eine Podcast-Folge im Dezember 2024 aufgenommen und auf die Idee gekommen, Sie mal wieder zu fragen, bin ich, als ich ihr das Interview gelesen habe, das Sie der Welt gegeben haben, Mitte April. Und um da gleich mal in medias res auch einzusteigen, wo sich der Satz findet, dass Meinungseinhegung doch gefährlich sei für eine Demokratie. Und dieser Satz, der mir besonders haften geblieben ist, bringt mich zu der Frage, welche Tendenzen das sind, die Sie mit dieser Äußerung kritisch betrachten.
Ja, ich beobachte schon seit längerem immer wieder Diskrepanzen zwischen dem, was die Verfassung und was das Bundesverfassungsgericht fordert bzw. garantiert im Hinblick auf die Meinungsfreiheit auf der einen Seite und dem, was in der, ich sag mal, Rechtspraxis vielfach geschieht. Das ist natürlich etwas zu verdeutlichen. Zunächst mal möchte ich darauf hinweisen, dass das Bundesverfassungsgericht schon sehr früh, nämlich im Jahre 1958, in dem berühmten Lüth-Urteil, die Meinungsfreiheit des Grundgesetzes in besonderer Weise gestärkt hat. Ich darf nur mal ein oder zwei Sätze aus dieser grundlegenden Entscheidung aus dem Jahre 1958 zitieren. Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt. Für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es, so weiter der Originalton des Bundesverfassungsgerichts, ist es schlechthin konstituierend. Denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Und dann zum Schluss dieses Zitats, der knappe Satz, es ist in gewissem Sinne die Grundlage jeder Freiheit überhaupt. So stark wird hier das Grundrecht der Meinungsfreiheit herausgestellt, dass es schon immer wieder überrascht, wenn in der rechtlichen Praxis, sei es im Rahmen eines Strafverfahrens wegen angeblicher Ehrverletzungsdelikte, sei es in zivilrechtlichen Streitigkeiten um den Schutz der Persönlichkeit, der Inhalt und die Grenzen der Meinungsfreiheit dieser besonderen Hervorhebung durch das Bundesverfassungsgericht nicht entsprechen. Deshalb rede ich seit Jahren eigentlich immer wieder davon, dass die Rechtspraxis aber auch die Gesellschaft, die Medien, dem Grundrecht der Meinungsfreiheit größere Beachtung und eine größere Bedeutung zumessen müssen. Ich beobachte allerdings auch, dass das Bundesverfassungsgericht in dieser Hinsicht weiterhin, ich sage es mal salopp, die Fahne hochhält, also immer wieder auch strafrechtliche Verurteilungen oder zivilrechtliche Entscheidungen, die dieser Meinungsfreiheit verkürzen, den Kampf ansagt, beziehungsweise solche Verbote, solche Verurteilungen und so weiter aufheben. Aber die Rechtspraxis und die öffentliche Diskussion geht teilweise doch andere Wege und sieht im Grunde, das ist ja ganz interessant, und sieht im Grunde in der Meinungsfreiheit, die ja vom Bundesverfassungsgericht und eben letztlich auch vom Grundgesetz natürlich als, ich sage es mal in den Worten des Gerichts, als konstituierend für die freiheitliche demokratische Grundordnung erachtet wird, dass also die Praxis bisweilen, nicht durchgehend, bisweilen gerade diese Meinungsfreiheit als eine, jedenfalls in gewissen Bereichen, als Gefährdung der Demokratie oder als Gefahr für die Demokratie ansieht. Nicht? Das ist also eine völlige Verkehrung dessen, was die Verfassung will.
Nur eine Frage dazu. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum man heutzutage Meinungsäußerungen so schnell als eine Gefahr ansieht für die Demokratie? Wo kommt das her, nach Ihrer Beobachtung?
Das kommt natürlich, wird veranlasst durch die technologische Entwicklung, durch die Digitalisierung. Wir haben natürlich Meinungsäußerungen, die früher, ich sag's mal etwas salopp, am Stammtisch der Kneipe geäußert wurden, im Kreise von 5 bis 6 Personen, haben natürlich heute solche Meinungsäußerungen, wenn sie über Plattformen und andere mediale Formate verbreitet werden, eine sehr viel größere Reichweite, nicht? Das ist also, sagen wir mal, die praktische Erklärung, nicht? Dafür, dass man in zunehmendem Maße meint, man müsse die Meinungsfreiheit, ich sag's mal etwas vornehm ausgedrückt, man müsse die Meinungsfreiheit neu denken, nicht? Oder man müsse sie eben stärker einhegen. Dabei wird natürlich verkannt, dass nach der klaren und gefestigten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und damit nach klarem Verfassungsrecht die Grenzen der Meinungsfreiheit, die Grenzen des Grundrechts äußerst, ich sag mal, weit gezogen sind, nicht? Also die Annahme einer rechtswidrigen und damit gegebenenfalls strafwürdigen Meinungsäußerung, diese Annahme ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur dann möglich, nur dann zulässig, wenn eine auf den Einzelfall bezogene Abwägung stattgefunden hat, etwa des Zivilrichters oder des Strafrichters oder meinetwegen des Staatsanwaltes, eine Abwägung zwischen dem hohen Gut der Meinungsfreiheit auf der einen Seite und etwa dem kollidierenden Schutz der Persönlichkeit des von einer angeblichen Beleidigung Betroffenen erfolgt ist. Und vielfach, gerade erst vor einigen Monaten, hat das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel in einer Kammerentscheidung eine strafrechtliche Verurteilung als Verstoß oder als Verletzung der Meinungsfreiheit erachtet, die nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts, ich sag mal, unjuristisch ausgedrückt, sehr, sehr voreilig eine Ehrverletzung und eine daraus folgende strafrechtlich relevante Beleidigung angenommen hat, ohne oder anders ausgedrückt, trotz eines eindeutigen Abwägungsmangels. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Strafrichter vorgehalten, dass ein Totalausfall einer solchen notwendigen Abwägung zwischen diesen verfassungsrechtlich geschützten Gütern erfolgt ist und hat deshalb diese Verurteilung als Verstoß gegen die Meinungsäußerungsfreiheit kassiert, aufgehoben. Auf eine solche Abwägung kann nach der Rechtsprechung, nach der gefestigten Rechtsprechung nur verzichtet werden, wenn der Extremfall einer Schmähung vorliegt. Nicht? Wenn also Betroffene ja ohne jede sachliche Auseinandersetzung einfach als Person geschmäht werden, insbesondere wenn ihnen auf diese Weise auch die Menschenwürde gewissermaßen aberkannt wird, ja, in Frage gestellt wird. Also nur in Extremfällen kann auf eine solche kontext- und einzelfallbezogene Abwägung verzichtet werden. Das bedeutet, das muss man klar sehen, dass hier etwa schematische oder gar auf Maschinen basierende oder durch maschinelle elektronische Entscheidungen basierende Löschungen wegen strafrechtlich relevanter Vorgänge eigentlich unmöglich ist, nicht? Denn es technisch auch unmöglich ist, weil das Gericht eine Einzelfallabwägung verlangt, nicht? Um eine strafwürdige Beleidigung zu bejahen. Also ich sehe hier eine Entwicklung im Zusammenhang mit den sozialen Medien, nicht? Und mit der Kontrolle der sozialen Medien, die man dann ja auch quasi öffentlichen oder öffentlich lizenzierten Meldestellen überträgt oder übertragen will, sehe ich eine Gefahr der für die Meinungsfreiheit oder eine Gefährdung des Grundrechts. Wir müssen also hier rechtzeitig gegensteuern und eine Entwicklung verhindern, die dazu führen kann, dass die Menschen sich irgendwie eingeschüchtert fühlen, nicht? Weil sie ja zwar davon ausgehen können, dass eine, sagen wir mal, strafrechtliche Verurteilung immer natürlich eine richterliche Entscheidung verlangt, nicht? Oder eine Löschung, nicht? Also immer eine verbindliche Entscheidung immer nur durch einen Richter ergehen kann, nicht? Nach deutschem Recht. Aber schon die Einleitung von Prüfverfahren, von Ermittlungsverfahren, verbunden etwa mit Durchsuchungen und Beschlagnahmen, dass solche Entwicklungen Einschüchterungseffekte haben können und haben werden, die eben eine ja, Gefährdung des eminent wichtigen Schutzguts der Meinungsfreiheit bedeuten. Dies muss man also in einem größeren Zusammenhang sehen. Es geht also nicht nur darum, dass man im Einzelfall eine strafrechtliche Verurteilung, die einfach die Meinungsfreiheit zu eng fasst und ohne die von mir geschilderte Abwägung im Einzelfall erfolgt ist, dass man die dann gegebenenfalls durch Bundesverfassung nicht korrigiert. Nein, man muss eben schon aufpassen, dass nicht aufgrund einer gesellschaftlichen und politischen Entwicklung Einschüchterungseffekte in der Bevölkerung um sich greifen. Und wenn es nur nach dem Schlagwort geht, man dürfe ja nicht mehr sagen, was man denke, nicht so ungefähr. Das ist eine, so allgemein ist es ja auch nicht richtig, nicht? Aber ich würde trotzdem sagen, wir müssen aufpassen, dass in der Bevölkerung sich nicht ein solcher Einschüchterungseffekt ansiedelt, nicht? Oder ein solcher Einschüchterungseffekt Platz greift, was eben die Vitalität der Kommunikation, die ja fundamental ist für eine lebendige demokratische Gesellschaft, letztlich eine solche Entwicklung eben dies schlichten gefährdet. Nicht?
Es gibt jetzt einen Gesetzesentwurf aus dem Bundesjustizministerium, der sich explizit mit strafrechtlichen und zivilrechtlichen neuen Vorschriften gegen digitale Gewalt richtet. Wenn man da durchschaut, geht es eigentlich fast ausschließlich um Sachverhalte, die jedenfalls auch unter dem Gesichtspunkt der Meinungsfreiheit zu würdigen sind, um Meinungsäußerungen. Und Teil dieses Gesetzesvorschlages ist es auch, die ja jetzt zeitgleich auch wieder geplante Vorratsdatenspeicherung, ist ja auch eine Entscheidung aus Ihrer Zeit, also die Daten aus der Vorratsdatenspeicherung dann auch abrufbar zu machen beim Verdacht auf Äußerungsdelikte. Dass man damit auch dahinter kommen kann, wer jetzt die Person ist, die sich dort anonym in mutmaßlich beleidigender Weise geäußert hat. Da drin steckt das Thema, was ja auch immer unter dem Gesichtspunkt der Klarnamenpflicht einer alten Forderung diskutiert wird, weil das dann auch als Problem angesehen wird, dass man sich halt im Netz anonym äußern kann. Haben Sie eine Meinung zum Thema Anonymität von Meinungsäußerungen? Ist das aus Ihrer Sicht ein wichtiger Bestandteil der Meinungsfreiheit? Ist es überhaupt von der Meinungsfreiheit erfasst, das Recht, sich auch anonym zu äußern? Oder wie sehen Sie das?
Also zunächst muss man sicherlich an dem Grundsatz festhalten, dass, ich sage es mal wiederum sehr salopp, das Internet kein rechtsfreier Raum sein darf oder es nicht werden darf. Der Staat muss über seine Justiz, über seine dritte Gewalt nach wie vor in der Lage sein, strafwürdiges, strafrechtlich relevantes Verhalten zu sanktionieren oder eben den gebotenen zivilrechtlichen Rechtsschutz wegen Persönlichkeitsverletzungen und so weiter zu gewähren. Ich hatte früher auch die Annahme vertreten, dass man darüber nachdenken sollte, ob man nicht eine klare Namenspflicht einführt. Also das Anonymitätsprinzip gewissermaßen aufgibt. Ich bin nicht mehr dieser Auffassung. Ich meine, die Gefährdungslage, über die ich eben ja gesprochen hatte, hat sich, die Gefährdungslage im Hinblick auf die Meinungsfreiheit, hat sich doch so dramatisch zum Schlechteren entwickelt, vor allen Dingen auch international betrachtet und unter Berücksichtigung der Globalisierung unserer Lebensverhältnisse, dass ich also doch jetzt der Meinung bin, dass das Anonymitätsprinzip aufrechterhalten werden muss. Eine andere Frage ist, ob man nicht eine gewisse Vorratsdatenspeicherung nicht in Bezug auf die gesamten Verkehrsdaten, sondern nur im Hinblick auf die IP-Adressen zulässt. Das Bundesverfassungsgericht hatte schon in seiner, wenn ich recht erinnere, schon in der auch von mir mitverantworteten Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung einen Hinweis gegeben, dass es einen Unterschied macht, ob die gesamten Verkehrsdaten, wie ursprünglich ja geplant oder auch beschlossen, gespeichert und dann gegebenenfalls abgefragt werden dürfen, oder ob es nur um die IP-Adresse geht. Der Eingriff dort oder im Hinblick auf die IP-Adressen, die Abfrage der IP-Adressen, ist ja, wird von manchen so behandelt wie die Anfrage, nicht, ein Telefonbuch, nicht, oder Telefonverzeichnis. Also diese erleichterte, also zunächst mal die kurzzeitige Speicherungspflicht der IP-Adressen und die dann daraus folgende gegebenenfalls in bestimmten Fällen ermöglichte Abfrage, halte ich für einen durchaus geringeren Eingriff, weniger schwerwiegenden Eingriff, wie zum Beispiel die Abfrage der gesamten Verkehrsdaten, nicht? Denn mit der bloßen IP-Adressenabfrage kann ein Persönlichkeitsprofil, kann ein Bewegungsprofil der betroffenen Personen gar nicht erstellt werden. Das ist schon in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung angesprochen worden, aber der Europäische Gerichtshof der Gemeinschaften, also der EuGH, hat inzwischen dies auch jetzt speziell in Bezug auf die IP-Adressenabfragen zugelassen. Ne? Also es ist auch mit europäischem Recht vereinbar. Kurzum, man muss mit Maß und unter Berücksichtigung des Grundrechtsschutzes zugunsten der Meinungsfreiheit, muss man natürlich Regelungen finden, um zu verhindern, dass das Internet, ich sage es nochmal, zu einem rechtsfreien Raum wird. Ne? Aber ich sehe hier häufig natürlich die Gefahr, dass man hier seitens der nationalen Gesetzgebung, sei es der europäischen Gesetzgebung, über das Ziel hinaus schießt, nicht? Und dabei eben, wie gesagt, diese Gefährdungen der Meinungsäußerungsfreiheit über die Kreierung von Einschüchterungseffekten in Kauf nimmt. Das gilt es zu verhindern.
Zu den Einschüchterungseffekten, die Sie ja vorhin auch, haben Sie vorhin schon mal kurz angetippt, die diskutiert werden, gehören ja auch Vorschriften, die wir im Digital Services Act haben, die Trusted Flaggers, also privaten Organisationen, die für vertrauenswürdig erachtet werden, regierungsseits, dass denen die Aufgabe dann zugeteilt wird, Rechtsverstöße, vermeintliche Rechtsverstöße, dann auch staatlichen Stellen zu melden. Das ist jetzt auch eingezogen in den Entwurf des Gesetzes gegen digitale Gewalt. Dort gibt es einen Paragraphen 7, überschrieben mit Vertretung durch zivilgesellschaftliche Organisationen. Und in den Verfahren, in denen es also vor allen Dingen dann auch darum gehen soll, den Schleier der Anonymität zu lüften, heißt es dann, in diesen Verfahren, im Verfahren nach diesem Gesetz, können sich die Beteiligten auch durch zivilgesellschaftliche Organisationen als Bevollmächtigte vertreten lassen. Also da bekommen die zivilgesellschaftlichen Organisationen, das wird dann ein bisschen aufgeführt, was darunter genau zu verstehen ist, bekommen da also dann auch eine solche Aufgabe zugewiesen. Ich kann Sie sehen und Sie runzeln die Stirn, wenn ich das richtig interpretiere.
Ja, also ich halte von diesen Entwicklungen gar nichts. Und zwar insbesondere unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten. Man muss halt sehen, dass schon mit dem Digitalen Service Act der EU solche Institutionen vorgesehen sind. Sie sprachen von den Trusted Flaggers, also ein englischer Ausdruck für, was man hier eben meint mit Meldestellen, nicht? Das sind zum Teil sogar staatlich initiierte, aber auf jeden Fall staatlich lizenzierte Institutionen des halb öffentlichen, zum Teil auch wirklich rein zivilrechtlich oder zivilgesellschaftlich strukturierten Organisationen, denen also so eine Art, ja, Medienaufsicht übertragen ist, ne? Die also die Medien, die sozialen Medien dahingehend kontrollieren können oder sollen, ob sie also solche rechtswidrigen Inhalte feststellen können und wenn ja, dass dann den zuständigen Stellen, also insbesondere also den Strafverfolgungsbehörden, der Polizei und so weiter zu melden. Das klingt theoretisch ja alles es klingt sehr fair im Hinblick darauf, dass eben das Internet kein rechtsfreier Raum sein soll und dass man alles tun muss, um Rechtsverletzungen zu ahnden, aber, nicht? Und jetzt kommt eben das Aber, was eben auch gerade aus der Sicht der Praxis sich hier aufdrängt. Es werden eben dann verständlicherweise eben Gestaltungen oder Fälle auch den Strafverfolgungsbehörden unterbreitet, die nach der strengen deshalb habe ich das vorhin ja auch in Anfang gestellt, nach der strengen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Was die Rechtswidrigkeit von Meinungsäußerungen anlangt und damit auch was die Strafwürdigkeit von Meinungsäußerungen anlangt, einfach zunächst mal nicht recht wahrgenommen wird. Ne? Ist deshalb, wenn es dann vielleicht auch nicht zu Verurteilungen kommt, letztinstanzlich etwa, wegen der sehr klaren Rechtsprechung der Verfassungsgerichte, aber es kommt eben zu Ermittlungsverfahren, es kommt zu Durchsuchungen, es kommt zu Beschlagnahmen und damit zu Eingriffen, nicht, in die Meinungsäußerungsfreiheit, natürlich auch Eingriffe etwa in die Berufsfreiheit der Plattformbetreiber. Also davon will ich jetzt hier gar nicht sprechen. Ich beziehe mich jetzt nur auf die Meinungsäußerungsfreiheit, die dann eben, und das ist ja wohl auch der Sinn, nicht, eine gewisse Einschüchterung verursachen in der Bevölkerung. Ich habe gelesen im Rahmen solcher Verfahren, dass im Rahmen eines solchen Verfahrens die Durchsuchung oder Beschlagnahme durchführenden Beamten dann dem Betreffenden, ich kann das jetzt nicht also auf Wahrheit überprüfen, aber dem Betreffenden dann gesagt hätten, nicht, also Sie würden ihm doch raten, künftig vorsichtiger zu sein. Also das verdeutlicht, dass ja wirklich, was eigentlich damit geplant ist. Vorsicht, und zwar führt das letztlich dazu, dass eben, das ist meine Befürchtung, nicht dass das geltende Recht unter Beachtung des Verfassungsrechts durchgesetzt wird oder durchgesetzt werden soll, sondern eine, ich sag mal, aus der Sicht der Betreiber solcher Verfahren, einer besseren, einer lauteren Moral, nicht? Einer besseren Tugend oder Tugendhaftigkeit, nicht? Und da muss man dann als liberaler Anhänger des Rechtsstaates muss man dann immerhin doch Alarmglocken hören, nicht? Wenn geltendes Recht, geltendes Strafrecht, Strafverfahrensrecht eingesetzt werden soll, um die ja gewisse Teile der Bevölkerung oder der Nutzer dieser neuen Medien in gewisser Weise zu größerer Tugendhaftigkeit erzogen werden soll. Ne? Das ist ja vielfach der Hintergrund. Auch wenn man von Hassreden spricht, nicht? Fake News und all das sind ja Begriffe, die, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen als Jurist, nicht? Und an Rechtsanwalt, das sind ja, aber der Allgemeinheit muss man vielleicht gegenüber sagen, das sind ja Begriffe, die keine Rechtsbegriffe darstellen. Ne? Hass, auch Hassäußerung ist als solche nicht strafbar, nicht rechtswidrig. Ne? Das Recht knüpft an andere Gesichtspunkte an. Ne? Natürlich kann eine Hassrede Beleidigung sein oder Verleumdung oder Bedrohung. Nicht? Also, aber die Straftatbestände sind anders formuliert, nicht? Die knüpfen nicht an so vage Begriffe wie Hate Speech oder Fake News oder nicht an. Das sind so Erfindungen mit dem Aufkommen des Digitalen, Erfindungen, die letztlich eher, so meine ich, eher auf die Durchsetzung einer aus der Sicht der Urheber einer besseren Moral, nicht einer des größeren Anstands, nicht einer größeren Tugendhaftigkeit hinweisen oder dazu führen sollen, aber nicht im eigentlichen Sinne die Durchsetzung geltenden Rechts.
Herr Barbier, Sie haben eingangs in einem Nebensatz auch als Problembetrachtung fiel bei Ihnen das Wort Medien auf. Was ist denn eigentlich, wenn es darum geht, wenn es darum geht, Meinungseinhegung doch kritisch zu beobachten, was ist da eigentlich die Rolle der, ich sag mal, alten Medien?
Der alten Medien? Tja. Sie nehmen ja für sich, wenn ich das so richtig beobachte, natürlich schon einen nahezu unbegrenzten Spielraum in Anspruch, ne? Dass gerade auch unter dem Gesichtspunkt Schutz der Pressefreiheit, nicht, wird ja, das wird ja doch auch von den traditionellen Medien, wird doch immer wieder sehr stark darauf geachtet, dass es hier keine staatliche oder hoheitliche Medienkontrolle gibt. Und das Bundesverfassungsgericht hat das auch immer akzeptiert, nicht? Wir haben ja, früher bezog sich das ja alles, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, was den Schutz der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit anlangt, bezog sich ja auf die traditionellen Medien, nicht? Das ist ja eindeutig. Und auch, und gerade dort ist ja dann dieser, auch dieses hohe Maß an Freiheitsschutz entwickelt worden. Wie gesagt, Grenzen, Schmähkritik, Grenzen, eine weitere Grenze im Schutz der Würde des Menschen. Nicht? Man hat zum Beispiel Karikaturen eines damaligen Spitzenpolitikers, das Bundesverfassungsgericht, ausnahmsweise Karikaturen für unzulässig gehalten, beziehungsweise also eine entsprechende strafrechtliche Sanktionierung für zulässig gehalten, die Würde dieses betreffenden Politikers in Abrede stellte, indem man diesem also gewissermaßen eindeutig tierische Eigenschaften nicht zugewiesen hat, nicht, oder zugeschoben hat, tierisches Verhalten und ihm also gewissermaßen die Menschenwürde abgesprochen hat. Da hat das Gericht eingegriffen, nicht, und wie gesagt, auch die klassische Schmähkritik, wo es also gar nicht um die Sache geht, sondern einfach um die Diffamierung, Verächtlichmachung von Menschen. Da sind die Grenzen statuiert worden und da sind Grenzen statuiert worden, eindeutigerweise. Und so muss es eben auch bei den, oder im Blick auf die sozialen Medien bleiben. Ich sehe da keine Möglichkeit, hier etwa die Meinungsfreiheit stärker einzuschränken nach dem Motto, hier haben wir es ja mit größerer Reichweite zu tun, nicht? Das ist meines Erachtens kein Argument, hier die Grenzen der Meinungsfreiheit neu zu denken, sie bedeutend enger zu ziehen, als das bisher Stand der Rechtsprechung in Deutschland war. Übrigens, das darf ich noch sagen, diese frühzeitige Orientierung des Bundesverfassungsgerichts an den besonderen Schutz der Meinungsfreiheit beruht ganz wesentlich auf der überkommenen Judikatur des Supreme Court der USA. Es ist in dieser Entscheidung, die ich vorhin ja nannte, Lüth-Urteil aus dem Jahre 1958, werden sogar berühmte amerikanische Supreme Court Richter wörtlich zitiert in der Entscheidung, die von dieser besonderen herausragenden Bedeutung der Meinungsfreiheit sprechen. Und deshalb überrascht es mich, wenn ich das mal so im Nebensatz sagen darf, überrascht es mich gar nicht so sehr, dass von amerikanischer Seite auf gewisse Gefährdungen der Meinungsfreiheit in Europa oder speziell in Deutschland hingewiesen wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Kritik etwa des Vizepräsidenten der USA auf der Münchner Sicherheitskonferenz in dieser Form berechtigt war, nicht? Das halte ich also auch für schlicht übertrieben, was da gesagt wurde. Aber für mich war dann doch auf der einen Seite dann entscheidend, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht sich in den 50er Jahren, also zu Anfang seiner Rechtsprechung, in diesem Punkt stark an dem Meinungsbild oder an dem Rechtsprechungsstand des Supreme Court der USA orientierte, nicht? Für die Amerikaner war immer die Meinungsfreiheit, wie übrigens auch die Religionsfreiheit, von ganz zentraler Bedeutung, nicht? Aber das ist letztlich auch für das deutsche Recht übernommen worden und sollte meines Erachtens immer wieder in Erinnerung gerufen werden, nicht? Weil, jetzt kommen wir zurück zum Ausgangspunkt unserer Diskussion, weil die Tendenzen bestehen, nicht? Ich sage mal, die Meinungsfreiheit neu zu denken oder etwas etwas negativer auszudrücken, die Meinungsfreiheit stärker einzuhegen durch Formulierung eines denkbaren Meinungskorridors, nicht, den man zu wahren hat.
Der Meinungskorridor, der sich verengende Meinungskorridor, ist eine Formulierung, die ich erstmals bei Schlink gefunden habe, vor vielen Jahren mittlerweile auch.
Ja, es ist sicherlich, der Ausdruck kommt wahrscheinlich wirklich nicht von mir, nicht?
Ja, aber es hat sich, es ist ja eine sehr, ich weiß es nicht, ob es ist mir jedenfalls dort das erste Mal aufgefallen. Das ist, wenn man das mal nochmal nimmt, was mir immer auffällt, in der journalistischen Berichterstattung, was mir häufig auffällt, dass, wenn es dann um wieder neue gesetzliche Maßnahmen oder auch Entscheidungen der Gerichte geht, so zum Stichwort Hass und Hetze und Fake News, da wundere ich mich manchmal, dass das doch auch eher immer beifällig dann auch aufgenommen wird. Also gerade von Journalisten, die ja nun eigentlich den Wert der Meinungsfreiheit noch mehr zu schätzen wissen sollten als andere.
Ja. Ja, das wundert mich im Grunde auch, nicht? Dass gerade auch politische Parteien, nicht? Oder die eigentlich, ich will ja gar keine Namen nennen, nicht? Die aber mehr aus der Idee heraus entstanden sind, Freiheit, Selbstverwirklichung, staatliche Eingriffe abzuwehren, nicht? Aus dieser Idee heraus entstanden sind, gerade im Hinblick auf solche Verbote jetzt besonders, ich sag mal, anfällig sind, nicht? Das wundert mich schon. Gerade diese Idee, nicht? Also hier ein immer enger werdendes Verbots- oder Kontrollsystem einzuführen, kommt ja interessanterweise nicht so sehr, wenn ich das richtig beurteile, aus dem konservativen Lager, sondern mehr aus dem linksprogressiven Lager, nicht? Und aber deshalb ist es eben auch nicht richtig, nicht? Und sind solche Tendenzen doch gleichwohl abzuwehren. Es kommt ja noch eines hinzu, wenn ich das vielleicht auch noch sagen darf, dass wir sehr vieles heute auch von Europa ausgeht, nicht? Dass wir ja in diesen Fragen sehr viele europarechtliche Vorgaben inzwischen zu verzeichnen haben. Und da muss man eben auch wirklich etwas kritisch hinterfragen, was ist eigentlich aus der Europäischen Union geworden, nicht? Die Europäische Gemeinschaft war ursprünglich eine Gemeinschaft zur Durchsetzung größerer Freiheit. Grundlagen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wie sie damals hieß, waren ja die sogenannten Grundfreiheiten, nicht? Die Durchsetzung dieser fünf Grundfreiheiten, nicht? Ich möchte jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, nicht? Aber inzwischen ist die Europäische Union, das muss man ganz kritisch feststellen, doch in weiten Teilen zu einer Union der Reglementierung geworden, nicht? Der Gebote und Verbote, nicht? Und das, was ursprünglich zur Durchsetzung der Freiheiten, insbesondere der Grundfreiheiten entwickelt wurde, entwickelt sich zunehmend zu einem Konstrukt der Reglementierung und der zunehmenden Regulierung von Verbots- und Gebotsnormen. Das ist vielleicht jetzt sehr allgemein betrachtet, nicht, und vielleicht auch nicht auf allen Gebieten, für alle Gebiete anzutreffen, aber auf ganz wichtigen Gebieten unseres gesellschaftlichen Lebens müssen wir leider verzeichnen, dass von Europa oder in der Europäischen Union nicht die großen Innovationen, nicht die großen Erfindungen, nicht die großen Fortschritte ausgehen, sondern von der Europäischen Union gehen dann die daran anknüpfenden oder bereits im Vorfeld diskutierten Reglementierungen. Nicht? Wie müssen wir diese Entwicklungen reglementieren? Können wir sie reglementieren? Sind sie zu reglementieren, weil sie sonst zu gefährlich sind? Also das sind so Entwicklungen, die wirklich auch zur Schwächung Europas, nicht nur Deutschlands, auch zur Schwächung Europas geführt haben, dass das alles hier zunehmend zu einem, ja, dazu geführt hat, dass sich diese Vielzahl der Reglementierungen sowohl auf nationaler wie auf europäischer Ebene gewissermaßen wie Mehltau, nicht, über die gesellschaftliche, ökonomische und technologische Entwicklung legt und sie eindeutig hemmt. Etwa im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten oder im Verhältnis zu Asien.
Ich glaube, dem können wir eine eigene Podcast-Folge widmen, auch dem trickreichen Verhalten der Europäischen Kommission, immer neue Zuständigkeiten aus den europäischen Verträgen abzuleiten.
Ja. Das geht ja bis hin, dass man eben auch wirklich jetzt immer wieder, auch das schon von meinen strafrechtlichen Kollegen schon auch schon vor Jahren bemängelt worden, dass man etwa auch auf Gebieten tätig wird, die eindeutig nicht der Union zugewiesen sind, nämlich dem Gebiet des Strafrechts, nicht? Dass man unter dem Gesichtspunkt Binnenmarkt, Umweltschutz und weiß ich, Verbraucherschutz und so weiter, zunehmend auch auf dem Gebiet des Strafrechts, nicht, agiert. Nicht? Das ist nur ein Beispiel, nicht, um nur ein Beispiel zu nennen.
Nochmal kurz zurück zum Begriff der Freiheit. In dem und zurück zu Ihrem Weltinterview auch nochmal. Dort sagen Sie oder dort erinnern Sie daran, dass doch die Gewährleistung der individuellen Freiheit der Hauptzweck des Staates ist. Warum gerät das heutzutage so leicht in Vergessenheit? Warum ist man so schnell dabei, denjenigen, der Freiheit für sich einfordert, des Egoismus zu verdächtigen?
Das ist eine gute Frage, auf die ich eigentlich auch keine Erklärung oder keine Begründung liefern kann. Es ist so, aber es ist eben, beruht eben auch darauf, dass in weiten Teilen der Bevölkerung Freiheit, ja, verstanden wird, nicht als das Recht grenzenloser Bedürfnisbefriedigung, grenzenloser, egoistischer Selbstentfaltung und nicht, was Thomas Mann schon Anfang der 1930er Jahre den Deutschen, nicht, in Stammbuch geschrieben hat, im Rahmen einer berühmten Rede, dass Freiheit eben nicht Spaß und Vergnügen darstellt, sondern der andere Name für Freiheit sei eben Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit für die staatliche Gemeinschaft, für die Verfassung dieser Gemeinschaft, für den anderen, aber natürlich auch Selbstverantwortlichkeit. Nicht? Dass der Sinn der Freiheit ist und nicht die Dinge wie grenzenlose Selbstverwirklichung oder egoistische Bedürfnisbefriedigung oder wie man das immer bezeichnen will. Das ist möglicherweise auch eine entstanden, dieses verbreitete Gefühl, dieses sehr missverstandene Freiheitsverständnis, entstanden dadurch, dass der Staat als demokratischer Staat immer stärker dazu neigte, die Wählerschaft mit Wohltaten, nicht, zu bedenken, dass der Staat eben auch von der Bevölkerung in zunehmendem Maße verstanden wird oder wurde als Fürsorger, als Allround-Dienstleister für den Bürger, der zunehmend dann eben meinte, Selbstverantwortlichkeit sei in zunehmendem Maße eben zurückzustellen, im Grunde sei der Staat letztlich oder müsse der Staat in die Bresche springen, wenn es Probleme im im individuellen Bereich gibt, beziehungsweise im gesellschaftlichen Leben. Schon der sehr berühmte frühere Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, Fritz Werner, bei dem ich noch als junger Student in Berlin hören durfte, der war damals auch als Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, dass er in Berlin saß, damals auch Vorlesungen gehalten, der damals schon davor warnte, dass die Menschen dazu neigten, die Deutschen dazu neigten, wie er es nannte, Schicksal als einklagbaren Rechtsverlust zu verstehen, nicht? Also das war schon in den 1960er Jahren, hat er diese Warnung ausgesprochen und diese Tendenz hat sich ja eher verstärkt, nicht? Ja, und so müssen wir eben, finde ich, immer wieder darauf hinweisen, dass der Staat sich nicht übernehmen darf als Sozialstaat, dass er nicht zum reinen Fürsorgestaat werden darf und werden kann. Nicht, weil man das dem Einzelnen, die staatlichen Wohltaten nicht gönnt, nicht? Aber der Staat übernimmt sich, wie wir ja sehen, nicht? Die Verschuldung greift immer weiter um sich, alles zu Lasten nachfolgender Generationen, die Nachhaltigkeit wird zwar immer wieder in der Politik groß herausgestellt, insbesondere also im Umwelt, natürlich im Umweltbereich, Klimaschutz, aber im sozialpolitischen oder finanzpolitischen, haushaltspolitischen Bereich gerät die Nachhaltigkeit gerade in den letzten Jahren und Monaten wieder zunehmend, nicht, in den Hintergrund, was eben darauf beruht, dass die Anforderungen der Bevölkerung an den Staat, die Erwartungen an den Staat immer weiter ausgedehnt wurden oder ausgedehnt, sich ausgedehnt haben. Nicht zuletzt natürlich durch Politik veranlasst, nicht? Durch die Politik der Wahlgeschenke, nicht? Und der, haben ja dann auch, wir haben ja kürzlich erfahren, nicht, dass Sachverständige, Ökonomen immer versucht haben, die steuerfinanzierten Sozialleistungen zu quantifizieren, die derzeit so verteilt werden, und haben dann jede Einzelleistung versucht auszumachen, und die Institute sind dann zum Teil zu dem Ergebnis gekommen, dass das unüberschaubar ist, nicht? Also die haben mindestens 500 steuerfinanzierte Einzelleistungen des Staates ausmachen können. Und sie sind davon ausgegangen, dass das offenbar noch nicht einmal eine endgültige Feststellung ist und sahen sich auch deshalb nicht in der Lage, irgendwelche Reformvorschläge zu unterbreiten, nicht? Weil sie sagen, wir überschauen das gar nicht mehr. Also kurzum, das sind so Entwicklungen, die natürlich nicht von heute auf morgen erfolgt sind, sondern über die Jahrzehnte, nicht, entstanden sind. Und zu diesem derzeitigen Dilemma des Staates, des demokratischen Staates geführt haben.
Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Papier, die direkt daran anknüpft, was Sie gerade gesagt haben. Sie sprechen in der Welt von dem Staat als Vormund eines zu betreuenden Mündels. Das hat ja zwei Seiten. Das ist erst einmal die Art und Weise, das haben Sie auch vorhin angesprochen, wie der Bürger den Staat sieht, ja, als seinen Vormund, von dem er erwartet, gegen alle Rückschläge des Schicksals dann auch geschützt zu sein. Aber es hat auch die andere Seite, es hat auch die Art, es hat ja auch die Seite, wie der Staat, und jetzt sage ich mal, wie die Politik auch wiederum auf die Bürger schaut. Und da ist ja häufig zu beobachten, dass es eine Sichtweise gibt, wo es dann heißt, die Bürger hätten Sachen nicht richtig verstanden. Die Bürger hätten sich verführen lassen von Sachen, die sie auf den sozialen Netzwerken, die auf den sozialen Netzwerken verbreitet werden. Sei es Verschwörungstheorien, seien es Parolen extremistischer Parteien. Was haben Sie so für Beobachtungen? Also ich sag mal, wie der Staat seine Bürgerinnen und Bürger sieht, wie er sie sehen sollte.
Ja, also der Staat ist vielleicht ein bisschen zu abstrakt. Die sozusagen im Augenblick oder derzeit die staatliche Politik bestimmenden politischen Parteien. Nicht? Wie sehen Sie eigentlich oder auch namhafte zivilgesellschaftliche Organisationen in diesem Land? Wie sehen Sie eigentlich unsere Bürger? Da habe ich so manchmal auch so den Eindruck, nicht, dass man doch eigentlich nicht wahrhaben will, dass die Demokratie als Herrschaftsform voraussetzt ein Volk, das besteht aus selbstbestimmten, freien Bürgern und Bürgerinnen. Und nicht etwa aus Personen, die gewissermaßen noch, ja, ich sag's mal etwas brutal, noch immer wieder erzogen werden müssen, ne? Irgendwie geleitet werden müssen. Dass sie also ohne diese, ich sag's mal etwas salopp, ohne diese Bevormundung, ohne diese Erziehung, dann eigentlich gar nicht in der Lage sind, ihre bürgerschaftlichen Verpflichtungen und Aufgaben wahrzunehmen. Und das ist natürlich das ist ein Demokratieverständnis, dass sich viele sogenannte Demokratieschützer inzwischen zugelegt haben, ein Demokratieverständnis ist, das nicht mit dem Demokratieverständnis des Grundgesetzes übereinstimmt. Sodass man also inzwischen, jedenfalls, ich will das nicht verallgemeinern, das ist nicht überall so, aber bei manchen sogenannten demokratieschützenden Einrichtungen, sei es staatlicherseits, Stichwort Verfassungsschutzämter, sei es im zivilgesellschaftlichen Bereich, Stichwort meinetwegen Oberst gegen Recht, hier eine Tendenz Platz greift, dass man eben aus, ich gehe mal davon aus, völlig unbeabsichtigt, ja, und ungewollt, eigentlich, obwohl man ja Demokratieschützer sein will und sich auch berufen fühlt, was ja an sich nicht falsch ist, nicht? Engagement gehört zur Demokratie, aber dass diese Gruppen oder diese Institutionen Gefahr laufen, ungewollt in eine Gegnerschaft zur Demokratie zu geraten, nicht? Und dass man ihnen das auch immer wieder sagen muss, nicht? Denn die Demokratie des Grundgesetzes lebt von der Voraussetzung, oder für sie ist die Voraussetzung essentiell, dass eine Bürgerschaft bestehend aus autonomen, freien, selbstbestimmten und selbstbestimmenden Bürgern besteht, die gewissermaßen den Freiheitsbegriff in sich aufgenommen haben, der etwa in den Worten von Thomas Mann zum Ausdruck kommt. Dieses Bild des Menschen ist die Voraussetzung für eine lebendige Demokratie. Dies ist immer zu fördern, auch staatlicherseits, und nicht umgekehrt immer wieder ein Kampf gegen, ja, Leute anzuleiern, nicht die angeblich unsere Demokratie, nicht, das ist ja auch so ein Schlagwort, unsere Demokratie gefährden. Nicht? Was heißt unsere Demokratie gehört niemandem oder die Demokratie gehört dem Souverän und das ist das Volk, das wie gesagt aus freien Bürgern zu bestehen hat. Nicht? Oder wenn das nicht der Fall ist, wenn Sie das in Abrede stellen, nicht? Dass der Mensch in der Lage ist, frei, selbstbestimmt, natürlich immer in Grenzen des Rechts, das ist klar, zu handeln, nicht? Sich selbst auch eine Meinung zu bilden von allem, nicht? Wenn Sie das in Abrede stellen, dann sind Sie im Grunde, das, ich sage mal ganz deutlich, ein Feind der Demokratie, nicht? Denn dann kann Demokratie, wenn das so ist, Sie so ein negatives Bild von Menschen haben, dann können Sie Demokratie wirklich nicht praktizieren, nicht? Und das möchte ich diesen Leuten nicht unterstellen, nicht? Das wollen Sie auch wohl im Ernst nicht.
Lieber Herr Papier, vielen herzlichen Dank für dieses leidenschaftliche Plädoyer. Ich danke Ihnen für das Gespräch und freue mich gelegentlich auf eine Fortsetzung. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich ebenfalls für das sehr interessante Gespräch.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.